Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zu unserem Podcast im Mai 2024. Es gibt Themen, bei denen wir regelmäßig hinschauen. Energieversorgung, Energiepreise und Erreichung der Klimaschutzziele gehören dazu. Aus dem BMWK war kürzlich zu hören, die Energiekrise sei abgearbeitet. Die Energieversorgung sei in jeder Hinsicht sicher. Die Preise seien wieder auf dem Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg und die Klimaschutzziele für 2023 habe man erreicht. Auch die Ziele für 2030 seien erreichbar. Wenn das mal keine Erfolgsgeschichte ist, Herr Möhring.
Ja, moin, Frau Altmann.
Was wäre Ihre kurze Antwort auf diese Ausführung, bevor wir uns diese Statements in Ruhe nacheinander anschauen?
In wichtigen Teilen leider nur eine Tangente an die Wahrheit, würde ich dazu mal sagen. Man kann die Aussagen inhaltlich verteidigen, die bei diesen Aussagen dann aber unausgesprochen mitschwingende Bewertung, es sei alles weitgehend in Ordnung, die funktioniert dann allerdings nicht. Wir befinden uns weiterhin in kritischer Situation und was mich noch mehr besorgt, ich sehe im Moment wenige bis keine Ansatzpunkte, wie sich die Situation in eine Richtung bewegen könnte, dass man den Energieverbrauchern, großen wie kleinen, wirklich Hoffnung auf Besserung machen könnte.
Dann lassen Sie mich das eben aufgreifen. Wo sehen Sie die großen Probleme? Alles eine Folge des Angriffskriegs und seiner umwälzenden Folgen für den Erdgasmarkt? Da hätten ja bestimmte Parteien eine schlichte Lösung. Einfach wieder russisches Erdgas importieren.
Ursächlich sind für mich zwei fundamentale Entwicklungen. Zum einen in der Tat die Umwälzungen auf den globalen Erdgasmärkten, hervorgerufen durch den Angriffskrieg. Aber das ist es nicht allein. Auch die aktuellen Transformationsschritte in Deutschland führen nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Aber wollen wir vielleicht mal zunächst mit der Bestandsaufnahme anfangen, Frau Altmann, ja, und die Aussagen der Regierung hinterfragen?
Gerne, Herr Möhring. Aber auf Gas aus Russland komme ich zurück. Dann helfen Sie mir bitte zunächst bei der Aussage, die Energieversorgung sei in jeder Hinsicht sicher.
Also diese Aussage zahlt beim Strom ein darauf, dass die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke vor einem Jahr die Sicherheit der Stromversorgung insgesamt nicht in Frage gestellt habe. Und beim Erdgas geht es darum, dass LNG-Importe das Gas aus Russland dauerhaft und sicher ersetzen können.
Dann fangen wir mal mit dem Strommarkt an. Sind wir so sicher, wie gesagt?
Ja, noch sind wir sicher, meiner Ansicht nach. Und wenn es beim Strom um Versorgungssicherheit geht, dann reden wir in erster Linie über die Zeiten, in denen Strom aus Wind und Sonne nicht zur Verfügung steht. Stichwort Dunkelflaute, da muss ja häufiger drüber unterhalten. Dann brauchen wir jederzeit verfügbare Stromkapazitäten als Backup. Das ist klassischerweise die Stromerzeugung aus Erdgas oder Kohle oder in Teilen Erdöl. So ist es jedenfalls heute. Noch reicht das aus. Bei einem maximalen Bedarf von rund 75 Gigawatt haben wir heute noch insgesamt 90 Gigawatt vorgehaltene Leistung im Strom, die jederzeit verfügbar wäre. Also erst einmal wird das ausreichen.
Dann erklären Sie mir bitte, warum wir dann bei allen Stromexporten auch Strom importieren müssen. Wird es doch knapp, wenn Strom aus Wind und Sonne nicht vorhanden sind?
Also bei den Stromexporten und Stromimporten, da müssen wir genauer hinschauen. Häufig ist das allein eine Optimierung von Strompreisen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also wenn der Strom in Frankreich günstiger produziert werden kann als in Deutschland, dann wird man ihn gerne aus Frankreich zukaufen und stattdessen in Deutschland weniger produzieren. Gute Nachrichten für die Verbraucher, würde ich mal sagen. Es gibt aber auch Situationen, in denen man dann zum Beispiel zu viel Strom hat, etwa wenn erneuerbare Energien in Deutschland großflächig am Start sind. Ich kenne übrigens gar kein Wort dafür, das ist das Gegenteil von Dunkelflaute. Dann sind wir jedenfalls froh, wenn uns auch im Ausland jemand den Strom abnimmt, wenn auch dann häufig zu absoluten Tiefstpreisen. Aber es gibt auch die Situation, dass ein Markt einfach nicht genug Kapazität verfügbar hat. Und als Beispiel mal die Franzosen, die in 2022 eine Reihe von Atomkraftwerken für längere Zeit vom Netz nehmen mussten. Und die mussten dann dringend auch aus Deutschland importieren.
Und etwas Ähnliches kann uns in Deutschland nicht passieren?
Solange unsere Kraftwerke zur Verfügung stehen, sollte es funktionieren. Wenn wir importieren, ist das, wie gesagt, regelmäßig Preisoptimierung. Aber wichtiger ist für mich der Blick nach vorne. Von den 90 Gigawatt vorgehaltener Stromleistung kommen rund 35 Gigawatt aus Kohlekraftwerken, die wir ja Ende dieses Jahrzehnts abschalten wollen. Das ist die Herausforderung, die auf uns zukommt. Wir müssen das kompensieren und das geht nicht über Nacht. Und da sage ich ganz klar, wir dürfen uns dabei nicht strukturell abhängig machen von unseren Nachbarn. Das kann richtig schief gehen, wenn dort dann auch Engpässe entstehen.
Und ich bin mir sicher, dass das der deutschen Politik sehr bewusst ist.
Nur den Optimismus nicht verlieren, Frau Altmann. Wenn ich höre, wie viele den Zubau von Gaskraftwerken sogar noch in Frage stellen und wie lange der Zubau ohnehin dauern wird, also ich bleibe nachdenklich.
Darüber haben wir ja im März-Podcast gesprochen. Das können wir heute also abkürzen. Ich nehme mit, Versorgungssicherheit aktuell unter Kontrolle. Aber ohne zeitnahes, konsequentes Handeln gerät unser Kohleausstieg in Gefahr, wenn wir Kohlekraftwerke auch nach 2030 noch benötigen.
Exakt. Wir sind dann zwar noch versorgungssicher, aber mit den falschen Klimavorzeichen.
Gut. Oder eher nicht gut. Jetzt aber zur Sicherheit der Versorgung beim Erdgas. Die LNG-Kapazitäten in Deutschland sind da. Neue werden gebaut. Viele beklagen, es werde sogar zu viel gebaut. Die deutschen Terminals seien ja gar nicht ausgelastet. Also eher das Gegenteil von Problemen bei der Versorgungssicherheit. Sind wir überversorgt?
Dank des schnellen Handelns der Bundesregierung haben wir Importkapazitäten geschaffen, die jederzeitige Versorgung in Deutschland ermöglichen. Das ist beruhigend und hat auch zum Absenken der Preise beigetragen. Das ist erstmal die Fundamentalstellungnahme, die ich dazu habe.
Und wo ist das Problem? Gibt es globale Engpässe?
Wir können grundsätzlich davon ausgehen, dass das global genügend Gas vorhanden ist, um die Märkte zu versorgen. Sollten Engpässe entstehen, wird das über die Preise geregelt. Und das haben wir in 2022 gelernt, ehrlich gesagt. Ja, wir haben natürlich auch gesehen, globale Gasmärkte reagieren schnell. Und Europa hat da den Asiaten damals schlicht das Gas weggekauft, indem wir bereit waren, höhere, exorbitante Preise zu bezahlen. Das ist Engpassmanagement durch Preise. Ein Versorgungsproblem wird dann durch schlicht hohe Preise gelöst. So kann es gehen, das ist Markt.
Zu den Preisen kommen wir gleich. Vielleicht aber noch kurz zu der Frage der langfristigen Versorgungssicherheit. Ist die auch gewährleistet oder schlittern wir vielleicht, ähnlich wie beim Strom, auch dort in kommenden Jahren in eine schwierige Situation?
Also wenn es normal läuft, bin ich eigentlich optimistisch, dass das unter Kontrolle ist. Aber wir haben natürlich viele Ungewissheiten in den Märkten, nicht? Also wie entwickelt sich der globale Gasbedarf? Kann Erdgas in Europa so schnell ersetzt werden, wie es sich die Regierungen vornehmen? Wie entwickelt sich die asiatische Konjunktur und damit der Erdgasbedarf? Und dazu muss man dann wissen, dass permanent in neue Erdgasproduktion investiert werden muss, wenn die globale Gasproduktion auf einem bestimmten Niveau gehalten werden soll, ja? Dennoch sage ich, das ist lösbar, je nachdem, wie sich die EU oder wie sich Deutschland verhält. Und dann mag es teuer oder noch teurer werden. Die Moleküle werden aber verfügbar sein. Zu welchem Preis, wie gesagt, das ist eine andere Frage.
Wir nehmen also mit, die Versorgungssicherheit isoliert betrachtet ist jedenfalls noch nicht unser Problem. Dann gehen wir mal im energiepolitischen Dreieck nach der Versorgungssicherheit zur nächsten Ecke, der Bezahlbarkeit. Wie sieht es denn da aus? Stichwort massiv gefallene Preise. Von Minister Habeck heißt es, die Großhandelspreise seien um 40% gefallen. Andere reden von Preisen auf Vorkriegs- oder Vorkrisenniveau an den Märkten. Bringen Sie mal Licht ins Dunkel, Herr Möhring.
Hört sich in der Tat alles gut an, was Sie da zitieren. Ja? Dunkel ist hier nur, dass diese Aussagen an der Sachlage schlicht vorbeigehen. Ja? Nehmen wir die Strompreise. Sie sind massiv gefallen, ja. Aber aus Sicht der Verbraucher ist doch entscheidend, wie hoch sind sie denn jetzt? Können Sie mit der Preishöhe aktuell umgehen? Und dann gibt es diese Aussage mit den Vorkriegspreisen. Die verkennt schlicht, dass die Großhandelspreise für Strom und Erdgas in den 2-3 Quartalen vor dem Kriegsbeginn, also ab dem Sommer 2021, stark gestiegen waren. Und warum ist das damals der Fall gewesen? Die Russen hatten aufgehört, durch zusätzliche Spotgaslieferungen für die gewohnt niedrigeren Preise zu sorgen, indem sie einfach das Angebot erhöht haben. Also der Bezug zu den sogenannten Vorkriegspreisen, der ist in meinen Augen sogar in hohem Maße irreführend. Und ich gebe Ihnen da auch gerne sogar Zahlen. Ende Dezember 2021, also rund 7 Wochen vor Kriegsbeginn, da waren am Großhandelsmarkt die Preise für den Folgemonat beim Strom bei über 200 Euro die Megawattstunde und bei Erdgas bei über 90 Euro die Megawattstunde. Und unsere Hörerschaft weiß ja, dass diese beiden Zahlen und die Preise korreliert sind.
Und wie waren die Preise vor der Krise?
Ich vermute mal, dass Sie damit die gewohnten langfristig verfügbaren Preise meinen. Denn vor dem Krieg kamen wir gerade aus den Verwerfungen der Corona-Krise, die sich auch auf die Preise ausgewirkt hatten, übrigens massiv nach unten. Wenn wir also auf 2019 in die seinerzeit stabilen Bedingungen schauen, dann halten wir mal fest, dass die Großhandelspreise für Strom für das Folgejahr unter 50 Euro die Megawattstunde und bei Erdgas unter 20 Euro die Megawattstunde lag. Davon sind wir jetzt weit entfernt. Ja, in diesem April waren die Preise für das Folgejahr beim Strom bei 90 Euro die Megawattstunde und beim Erdgas bei 35 Euro die Megawattstunde. Da sind jetzt eine Menge Zahlen, Frau Altmann. Also ganz grob, Erdgas und Strom sind an den Großhandelsmärkten in den Preisen ungefähr doppelt so hoch wie der seinerzeit gewohnte Vorkrisenpreis. Und tut mir leid, das ist wirklich das Gegenteil von einer Entwarnung. Und wenn jemand sagt, wir sind auf Vorkrisenniveau, dann kann ich persönlich nur den Kopf schütteln.
Aber mal als ketzerische Frage. Sind davon eigentlich alle betroffen? Wie sieht das in den USA aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nehmen wir mal allein die Gaspreise. Deutschland, wie gesagt, es liegt aktuell bei 35 Euro die Megawattstunde. Der Henry Hub Börsenpreis, das ist maßgeblicher Preis für die USA, der lag im April bei unter 2 Dollar per MMBTU. Das sind 6 Euro die Megawattstunde. Europa bzw. Deutschland liegt also bei Faktor 6 verglichen mit den USA. Früher war es Faktor 2 und da konnte man noch ganz gut mit umgehen. Und Sie werden sich vorstellen können, was dieser Faktor 6 mit der deutschen Industrie im Wettbewerb mit den USA macht.
Ist das eine Momentaufnahme, Herr Möhring? Das wird sich doch wieder verändern, oder?
Das ist die große Frage. Also eins gebe ich Ihnen. Also die Preise im amerikanischen Erdgasmarkt sind aktuell in der Tat sehr tief. Aber sie werden im Vergleich zu den deutschen Erdgaspreisen immer sehr viel tiefer sein. Und ich gebe Ihnen mal als Beispiel, wo die US-Preise waren, als wir in Europa im Höhepunkt der globalen Gaskrise im Sommer 2022 bei weit über 200 Euro die Megawattstunde waren. Damals waren in den Vereinigten Staaten die Preise kurzfristig bei umgerechnet über 25 Euro die Megawattstunde und dann aber schnell wieder unter 20 Euro die Megawattstunde. Das waren nochmal, das waren die hohen Preise. Jetzt sind sie, wie gesagt, weit unter 10 Euro die Megawattstunde. Warum ist das so? Die Vereinigten Staaten sind durch ihre heimische Schiefergasproduktion unabhängig von den Weltmärkten. Im Gegenteil, sie exportieren ja große Mengen als LNG. Wir können davon ausgehen, dass die US-Preise in 2022 ein Niveau zum Ausdruck bringen, das dort selbst bei globaler Knappheit nicht wirklich überschritten wird.
Und Deutschland? Was sind unsere Perspektiven?
Wir werden schlicht damit leben müssen, dass die Preise in Europa erheblich oberhalb der amerikanischen Preise liegen werden. Und zwar strukturell, also langfristig. Und das ist eine der neuen fundamentalen Marktrealitäten für Europa. Globale LNG-Dynamik setzt den Preis in Europa. Und natürlich ist es auch eine Frage des globalen Bedarfs, na klar. Aber unsere Sorge muss aktuell eher sein, dass insbesondere der asiatische Markt wieder anzieht und damit auch die globalen LNG-Preise. Also, long story short, es ist zu erwarten, dass unsere Gaspreise in Deutschland erheblich oberhalb der amerikanischen Gaspreise bleiben werden. Und das setzt sich dann fort bei den Strompreisen, die bekanntlich von den Gaspreisen abhängen.
Keine guten Nachrichten. Was heißt das für die deutschen Verbraucher?
Aus Sicht insbesondere der energieintensiven Industrie ist das in meinen Augen eine strukturelle Krise, deren Ende nicht absehbar ist. Und beim Strom kommen noch die steigenden Kosten des Umbaus der Strominfrastruktur und der finanziellen Unterstützung der erneuerbaren Energien hinzu. Und wenn sich an diesen Eckdaten der Marktbedingungen nichts ändert, wird energieintensive Industrie in Deutschland abwandern, soweit Optionen vorhanden sind. Ein Beispiel ist die von BASF in Ludwigshafen mittlerweile zu 50% eingestellte Ammoniakproduktion. Es ist für BASF schlicht billiger, Ammoniak aus den USA zu importieren, als es hier zu produzieren. Volkswirte, um den rede ich auch häufig, Volkswirte mögen das als rationales Verhalten von Marktteilnehmern bewerten. Das ist es auch. Aber aus Sicht der Industrie und der betroffenen Arbeitsplätze ist es nichts anderes als ein schleichender Ausstieg.
Und im Mittelpunkt dieser Krise sind die zu hohen Gaspreise. Was müsste denn passieren, um die Gaspreise nachhaltig zu senken? Ich vermute mal, Sie werden von höherem Angebot reden wollen.
Exakt. Und es ist letztlich eine Frage von höherem Angebot für Europa und die globalen Märkte. Und jenseits von LNG reden wir da von heimischer Produktion in Europa und aus deutscher Sicht dann natürlich insbesondere über Schiefergas und damit Fracking. Persönlich glaube ich, in diesem Zusammenhang Eher lässt die Politik die Gaspreise auf hohem Niveau und macht die Weltmärkte dafür verantwortlich, als dass sie eine Schiefergasförderung auch nur erwägt. Das ist hier in Deutschland unsere Lebenswirklichkeit. Dafür, ganz offen, ist Politik mittlerweile leider zu sehr von Taktik und Opportunismus geprägt.
Und dabei belassen wir es heute mal. Was ist mit mehr Russengas? Das wäre doch ein Schritt. Und von interessierter politischer Seite wird das ja wieder ins Spiel gebracht.
Russengas wird nicht passieren. Und in meinen Augen auch völlig richtig. Ja, Geopolitik schlägt Marktdynamik, um das mal kurz zusammenzufassen. Aus meiner Sicht muss man sich eher fragen, warum weiterhin russisches Erdgas als LNG nach Westeuropa gelangt, insbesondere nach Belgien. Auch die Österreicher beziehen weiterhin einen ganz, ganz großen Teil ihrer Gasbezüge aus Russland, und zwar über Pipeline-Gas. Und auch dort entsteht natürlich zu Recht ein erheblicher politischer Druck.
Apropos Österreich. Da hieß es neulich, das russische Erdgas für Österreich sei ja gar nicht günstig. Denn obwohl Österreich zum großen Teil weiterhin russisches Erdgas bezieht, seien die Preise gar nicht tiefer als zum Beispiel in Deutschland. Wie verhält sich das zu der These, wir hätten so sehr von dem billigen russischen Erdgas profitiert?
Dieses sogenannte billige russische Erdgas, das existiert in der Form, wie es hier immer so gerne beschrieben wird, nicht. Und es hat auch so nie existiert. Das Gleiche gilt für Erdgas aus Norwegen, aus den Niederlanden oder hier aus Deutschland. Ja. Es waren die großen Mengen russischen Erdgases, die dafür gesorgt haben, dass aufgrund des großen Angebotes die Marktpreise relativ niedrig waren. Wie so häufig Angebot und Nachfrage. Und aufgrund der veränderten Versorgungssituation, Stichwort LNG und weniger russisches Gas, sind die Preise jetzt höher, auch für russisches Erdgas. Diese Marktdynamik funktioniert leider, ehrlich gesagt, auch andersrum. Ja, also falls absehbar Russland kein LNG nach Europa mehr liefern würde oder nicht mehr Pipeline-Gas nach Österreich, dann müssten wir mit einem weiteren Preisanstieg rechnen. Das sind Märkte. Aber nochmal, russisches Erdgas ist aus meiner Sicht aus guten geopolitischen Gründen keine Option. Und das gilt aus meiner Sicht noch für sehr lange. Dafür ist auch zu viel Vertrauen zwischen den Produzenten und den Erdgasimporteuren zerstört.
Ich fasse Ihre Aussagen zur Bezahlbarkeit mal wie folgt zusammen. Die Gas- und damit die Strompreise sind zurzeit weiterhin ganz erheblich oberhalb der wirklichen Vorkrisenzeiten. Eine fundamentale Änderung ist nicht in Sicht. Wir haben sozusagen eine neue Normalität. Von der Bundesregierung wird das leider nicht so kommuniziert.
Ja, das trifft es. Die neue Normalität, ja, bedeutet ja auch nicht nur ein höheres Preisniveau, sondern sie bedeutet eben, wie gesagt, auch einen erheblich höheren Preisabstand zu den Bedingungen in den USA. Und das wird uns in Europa sehr wehtun. Dass sich Deutschland in dieser Situation so schwer tut, neue LNG-Langfristverträge zu günstigeren Preisbedingungen abzuschließen, hilft ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir bleiben in der Konsequenz abhängig von den Preisen im Kurzfristhandel. Und das Ignorieren der heimischen Potenziale hilft, wie gesagt, auch nicht. Also wir sind im Endeffekt Opfer unserer politischen Mainstream-Narrative.
Herr Möhring, helfen Sie mir. Was heißt Mainstream-Narrativ?
Nun ja, hinter der fehlenden strategischen Entwicklung der Erdgasversorgung steckt doch die These, die Erdgasversorgung letzten Endes möglichst klein zu halten. Ja? Stichwort Erdgasausstieg. Und leider übersieht das dann, dass wir in der Übergangsphase, also der Transformation, noch eine Menge, und zwar für viele Jahre, eine Menge bezahlbares Erdgas benötigen. Und das muss man strategisch angehen, da kann ich mich doch nicht auf die Spotmärkte verlassen. Der Ausstieg aus der Erdgasnutzung wird nicht die Folge von fehlendem Erdgas sein, sondern die Folge der erfolgreichen Ersetzung des Erdgases durch klimaneutrale Energieträger. Der Bedarf an Erdgas wird weggehen und dann scheidet Erdgas aus. Mit der Überlegung, wir kümmern uns strategisch nicht um die Erdgasversorgung, stehen wir uns meiner Ansicht nach selbst im Weg. Und den Energieverbrauchern, ob nun groß oder klein, hilft das gerade mal gar nicht.
Damit komme ich zur dritten Ecke des energiepolitischen Dreiecks, Umweltverträglichkeit. Die Klimaziele für 2023 seien erreicht und wir könnten auch die Ziele für 2030 erreichen.
Erreichung der Klimaziele, großes Statement. Ja? Und es ist auch immer gut, wenn Zuversicht ausgestrahlt wird. Und dafür haben wir dann die Letztverantwortlichen, ob nun in der Politik oder in den Unternehmen. Allerdings ist ausgestrahlte Zuversicht immer dann problematisch, wenn sie nicht faktenbasiert ist. Das sage ich mal ganz platt. Ein "es wird schon gut gehen" verschafft keine Glaubwürdigkeit, wenn die Faktenlage die Aussage nicht zulässt.
Dann mal etwas genauer, Herr Möhring. Wir haben doch die Klimaziele für 2023 erreicht.
Haben wir, ganz klar. Ich vermute, die Bundesregierung war selbst überrascht, dass dies gelungen ist. Ja? Und darum lassen Sie uns das ehrlich gesagt auch mal näher betrachten. Die Klimaziele beziehen sich auf die Gesamtemissionen in Deutschland. Und da haben wir mit rund 675 Millionen Tonnen an Treibhausgas unser Ziel erreicht. Übrigens rund 10% weniger als 2022. Das ist schon ein Wort, ja? Und dabei will ich mich jetzt echt nicht daran abarbeiten, dass wir die Einsparungen im Verkehrssektor nicht erreicht haben. Das hat ja im April für ein paar Tage die Headlines in Deutschland erreicht und mit den Raum gestellten Fahrverboten. Das lassen wir heute mal.
Und worum geht es Ihnen dann?
Naja, wir müssen uns anschauen, was ursächlich für die Zielerreichung war. Ja? Und das kann uns nämlich nicht egal sein. Wer aus der Erreichung des Ziels für 2023 schließt, dass wir auch in 2030 unsere Ziele erreichen, der muss sich mit den Treibern für Entwicklung in 2023 auseinandersetzen. Und ich glaube zusätzlich, dass das schlichte Ziel einer Treibhausgas-Zielzahl auch noch ganz, ganz wichtige Randbedingungen hat.
Fangen wir erstmal mit den Zahlen an. Zu den Randbedingungen kommen wir dann später. Was macht Sie da nachdenklich, wenn wir die Ziele doch erreicht haben?
Agora Energiewende hat das sehr schön beschrieben. Und die Kolleginnen und Kollegen von Agora Energiewende, die sind ja auch unverdächtig, wenn es um Kritik an Entwicklung bei der Transformation geht. Sie haben ermittelt, dass nur 15% der Einsparungen in 2023 verglichen mit 2022 wirklich langfristige Einsparungen waren. Die Hälfte der Emissionsminderungen seien weder industrie- noch klimapolitisch nachhaltig. Vielmehr sei sie aus kurzfristigen Effekten entstanden, wie krisenbedingten Produktionsrückgängen oder wie geringerem Stromverbrauch. Ja, und wenn wir dann noch die milde Witterung berücksichtigen, letztlich hört sich das so an, als sei der krisenbedingte Rückgang des Energieverbrauchs ein Erfolgsfaktor für die Erreichung der Klimaziele.
Und wo ist da das Problem?
Naja, das Problem ist, dass eine wieder anziehende industrielle Tätigkeit wieder zu einem Mehrverbrauch an Energie führen würde. Ja, es kann also durchaus sein, dass in diesem Jahr, also jetzt in 2024, wieder mehr CO2 emittiert wird als in 2023. Und was heißt das dann für die Klimaziele in 2030? Fakt ist, dass viele Experten davon ausgehen, dass wir die Klimaziele in 2030, so wie wir es aktuell angehen, nicht oder kaum erreichen werden. Ja, sehr lesenswert in diesem Zusammenhang übrigens der vom Umweltbundesamt herausgegebene Projektionsbericht 2023, so heißt er, der macht das sehr deutlich, wie herausfordernd diese Ziele sind. Ja, die Aufgabe ist einfach objektiv riesig. Deshalb auch an der Stelle gar keine Kritik. Wir hatten hier neulich über neue Kraftwerke und die damit zusammenhängende Gefahr gesprochen, dass die Kohlekraftwerke länger laufen. Oder nehmen wir den Umbau des Wärmemarktes. Wenn die Kommunen jetzt an der kommunalen Wärmeplanung arbeiten, ich betone Planung, dann ahnen wir, dass ein auf 2030 ausgerichteter Fahrplan kaum noch CO2-Erfolge erreichen kann. Ja? Und die Probleme im Verkehrssektor sind ja nun hinlänglich bekannt. Und das alles zusammengenommen, ja, darum ist es dann eben auch wirklich super problematisch, wenn jetzt vor dem Hintergrund der 2023er-Zahlen der Eindruck entsteht oder entstehen soll, dass wir die 2030-Ziele erreichen werden.
Und was war Ihr Punkt mit den Randbedingungen?
Die Treibhausgasziele haben Randbedingungen, sonst ist es nur eine Zahl. Und wir waren uns doch hier im Land alle einig, dass die Erhaltung unseres industriellen Kerns mitsamt der damit verbundenen Wertschöpfungsketten letztlich auch nicht in Frage gestellt werden soll. Also ein Rückgang industrieller Tätigkeit und damit auch, machen wir uns nichts vor, Verlagerung von Treibhausgasemissionen ins Ausland, das ist gerade nicht das strategische Werkzeug zur Erreichung der Klimaziele. Und insofern sollte 2023 eine Ausnahme bleiben. Und damit zusammenhängend, die Klimaziele für 2030 dürfen jetzt nicht politisch kleiner gemacht werden, als sie sind. Wir sind schlicht nicht on track für 2030. Der Handlungsdruck ist riesig, erst recht verbunden mit den Fragezeichen rund um die Bezahlbarkeit, um die sich viel zu wenige Gedanken machen.
Vielen Dank, Herr Möhring. Ich nehme also mit. Neben den inakzeptablen Energiepreisen müssen wir befürchten, dass die Klimaziele nur äußerst schwer zu erreichen sind. Was sind denn aber konkrete Handlungsempfehlungen? Was halten Sie vom Beschluss der Bundesregierung, die Sektorziele für Energie, Wärme oder Verkehr zu streichen und nur ein Gesamttreibhausgasziel zu etablieren?
Nur noch ein Gesamtziel bei den Treibhausgasemissionen zu haben, ändert nichts an der Zielsetzung insgesamt. Es nimmt allein den politischen Druck von einzelnen Ministerien und ehrlich gesagt, ich hoffe, alle gehen damit sorgfältig um, weil sie eine Gesamtverantwortung haben. Im Gesamtkontext zum forcierten Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung aus Wind und Sonne oder zur Entwicklung von grünem Wasserstoff braucht die Regierung von mir ehrlich gesagt keine Ratschläge. Das Gleiche gilt für die dafür erforderliche Infrastruktur. Ganz kurz, Tempo muss rauf, Kosten müssen runter. Und zwar ganz konsequent und ohne politischen Vorhaltewinkel wie bei den Erdkabeln im Strom. Das ist jetzt das Thema. Aber zusätzlich müssen wir doch weitere Klimawerkzeuge mit voller Intensität betreiben. Und dazu gehören der Hochlauf der Wasserstoffindustrie, auch mit klimaneutralem blauen Wasserstoff aus Erdgas. Auch da geht es um Kosten. Und ferner gehört dazu auch die konsequente Ausarbeitung der Carbon-Management-Strategie und deren zeitnahe Umsetzung. Und zwar ganz klar als wesentliches Element, nicht als Nischenwerkzeug. Das haben wir ja im letzten Monat besprochen.
Zweifeln Sie daran bei all dem Handlungsdruck?
Also ganz ehrlich, ich habe da meine Zweifel, ja. Ich glaube, der politische Handlungsdruck ist jedenfalls subjektiv bei vielen Verantwortlichen nicht groß genug, solange wir uns die Zielerreichung noch schönreden können. In der Politik werden noch zu viele ideologisch geprägte Debatten geführt. Ja? Da wird zum Beispiel im Zusammenhang mit der Carbon-Management-Strategie geglaubt, dass wir die Wahl zwischen verschiedenen Optionen haben. Dass insbesondere erneuerbarer Strom oder grüner Wasserstoff die Antworten liefern und CCS eigentlich nur in ganz geringem Umfang sinnvoll ist. Und dazu sage ich, so schön dieses Wunschbild wäre, können wir bitte mal die Diskussion ehrlich machen, wie die riesigen Energiemengen mitsamt ihrer Infrastruktur bereitgestellt werden können. Und das übrigens bezahlbar. Deutschland muss über den Tellerrand schauen. Unsere Nachbarn machen es uns vor.
Und wo lässt das die große emittierende Industrie in Deutschland?
Also ich befürchte, der industrielle Kern der großen emittierenden Industrie, wie Sie es nennen, der industrielle Kern hier in Deutschland steht in Frage. Ja. Und das ist ja auch nicht Schwarzseherei. Angesichts der Größe des Umbaus brauchen die Unternehmen die begründete Zuversicht, dass sich die Lage wieder zum Positiven entwickelt. Sonst wird nicht investiert. Ich glaube, das fällt aktuell vielen Unternehmen schwer. Und diese Unternehmen, die stimmen gerade mit den Füßen ab. Und meiner Ansicht nach sollte Politik das sehr ernst nehmen und nicht, wie man das manchmal hört, einfach abmoderieren.
Abschlussfrage, Herr Möhring. Was heißt das für Ihre Mitgliedsunternehmen im BVEG?
Die Öl- und Gasförderunternehmen, die bewegen sich innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen. Ja? Wir stünden bereit, wenn die Regierung mehr Förderung in Deutschland auch wirklich pushen will. Das, ehrlich gesagt, erkennen wir nicht, hatte ich gesagt. Die Regierung setzt allein auf LNG-Importe. Und das ist dann eben so mit den angesprochenen Konsequenzen für die Preisbedingungen. Bezogen auf die Speicherunternehmen befinden wir uns in einer ganz spannenden Transformationsphase. Neben den weiterhin erforderlichen Erdgasspeichern wollen unsere Speicherunternehmen die Grundlagen für die Wasserstoffspeicherung schaffen. Und das wird abgesehen von den technischen Herausforderungen stark davon abhängen, wie der Hochlauf von Wasserstoff in Deutschland konzipiert und umgesetzt wird. Zu CCS. Also wer kostengünstig CO2 einlagern will, sollte auf das Know-how unserer Industrie bauen und die Möglichkeiten der Einlagerung in Deutschland sehr ernsthaft berücksichtigen und auch konzipieren. Und bei der Tiefengeothermie schließlich, da sind wir als technischer Upstream-Verband optimistisch, dass die Randbedingungen für erfolgreiche Projekte geschaffen werden können. Und das ist dann die wesentliche Voraussetzung auch für staatliche finanzielle Unterstützung, die erforderlich sein wird. Also zusammengefasst, die Beiträge unserer Mitgliedsunternehmen zur Transformation sind absolut relevant. Wenn politisch gewünscht, sind wir da.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Möhring. Bezahlbarer, versorgungssicherer Klimaschutz für Deutschland ist schwieriger zu erreichen, als viele glauben. Aber es gäbe Lösungen, wenn sie denn auch politisch ergriffen werden. Wir bleiben zuversichtlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei waren. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.